dieses autonome sich von A nach B bewegen können, ohne Auto und trotzdem autonom sein.
Also was hat der Nachbar vor der Garage und brauche ich das auch?
Dann ist das Auto für dich die einzige Möglichkeit, von A nach B zu kommen.
Wenn man will, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind, dann muss man sich trotzdem verändern. Von fliegenden Untertassen träume ich nicht.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesprächsstoff, dem Podcast des Tübinger Campus Magazins Kupferblau. Heute geht es bei uns um Klimaschutz und Verkehr und die Frage, Zukunft ohne Auto, geht das?
Wir sind zurück aus der Weihnachtspause. Ich bin Clara.
Ich bin Leonie.
Wir sind beide Studentinnen an der Universität Tübingen. Und hier sind wir jetzt bei der dritten Folge unseres Podcasts Gesprächsstoff.
Diese Woche oder diesen Monat, diese Folge, geht es um Zukunft ohne Auto, wie ihr gerade schon gehört habt.
Leonie, was hast du für ein Getränk dabei?
Ja, hallo auch von mir. Ich habe Kamillentee dabei. Das ist der beste Tee meines Erachtens. Viele mögen den nicht, aber ja, ich liebe ihn.
Persönlich mag, glaube ich, keinen Kamillentee.
Ja, viele sagen, dass sie das so mit Krankheit assoziieren.
Ja.
Und das kann ich auch irgendwie verstehen. Aber ja, ich weiß nicht, das ist so mein... Wenn ich keine besondere Lust auf einen Tee habe, dann trinke ich Kamillentee.
Okay. So neutral.
Genau, ja.
Ist das heute deine Stimmung?
Ja, ich lasse alles an mir vorbeiziehen. Nach den Weihnachtsferien habe ich ziemlich viel auf der Liste und es ist alles ziemlich stressig. Und ich weiß nicht, ich brauche Beruhigungstee. Und bei dir, was hast du dabei?
Ich habe einen Tee dabei. Da steht auf der Packung, dass der Tee de Moine heißt, wenn ich das richtig ausspreche. Tee der Mönche. Ist eine Mischung zwischen grünem und schwarzem Tee und den habe ich von einem Freund aus Frankreich bekommen. Und ich struggle immer voll, weil ich nicht weiß, ob ich den jetzt bei 100 oder bei 80 Grad aufgießen soll.
Okay, ich sehe schon.
Richtige Probleme.
Clara, der Tee-Gourmet. Ja.
Kann ich nur empfehlen. Tee der Mönche.
Tee der Mönche. Dann, genau, würde ich sagen, steigen wir direkt ins Thema ein. Und zwar ja, geht es heute um Mobilität bzw. die Zukunft der Mobilität, denn ich denke, das ist niemandem entgangen. Es gibt ja gerade eine große Diskussion, gerade auch um SUVs. SUVs werden ja gerade als das Hassobjekt ja in den Medien gezeigt in Bezug auf Mobilität und Klimaneutralität. Und die Frage ist eben, hat der Verbrennungsmotor, wie wir ihn kennen, überhaupt noch eine Zukunft? Und was sind da Alternativen dafür?
Dazu wollen wir uns auf das Thema Auto fokussieren, weil es eben so ein prominentes Beispiel ist, wie man in Deutschland von A nach B kommen kann. Aber natürlich auch die Alternativen des Autos wollen wir hier bewusst auch sehr in den Fokus setzen. Und wir haben euch auch mal gefragt, ob ihr zum Beispiel einen Führerschein habt, ein Auto besitzt oder was euch zum Stichwort klimafreundliche Mobilität einfällt. Auf Instagram haben wir eine Umfrage gemacht und die Ergebnisse fand ich persönlich sehr spannend und teilweise auch überraschend. Also zur ersten Frage, habt ihr einen Führerschein? Das war jetzt noch nicht so überraschend, da haben fast 90% gesagt, ja, sie haben einen und nur 10%, dass sie keinen haben. Wir beide haben auch einen Führerschein. Leonie, du meintest, bei dir war das auch eigentlich klar, dass man da einen Führerschein macht?
Genau, also ich denke, beim Führerschein kommt es immer ein bisschen drauf an, wo man aufgewachsen ist. Also ja, ich komme jetzt mal vom Land, sage ich jetzt mal. Und bei uns ist es halt so, man ist mit dem Bus zur Schule gefahren. So tagsüber ging der Busverkehr ging gut. Aber wenn man eben abends oder am Wochenende irgendwo hin wollte oder auch in ein bisschen weiter entfernteres Dorf, dann brauchte man halt schon ein Auto. Und darum war das eigentlich eine Erleichterung, als man dann 17 war und endlich anfangen konnte, einen Führerschein zu machen.
Ja, bei mir gab es eigentlich einen ganz guten Busverkehr zwischen den kleinen Städten und Dörfern. Aber auch bei mir war das irgendwie klar, dass man einen Führerschein macht. Ich habe zwei Freunde, die habe ich jetzt für die Folge auch nochmal gefragt, warum sie denn keinen Führerschein haben. Der eine kommt aus Frankfurt und meinte, er hat es irgendwie nicht gebraucht. Seine Eltern hatten auch gar kein Auto, mit dem er hätte fahren können. Und es war auch gar nicht so, dass alle in seinem Freundeskreis einen Führerschein gemacht haben. Also gab es auch keinen Gruppendruck. Die andere ist bei Stuttgart aufgewachsen und meinte, es war eigentlich erstmal eine finanzielle Entscheidung, den Führerschein nicht zu machen. Und in den letzten Jahren ist es aber auch eine bewusste ökologische Entscheidung geworden, weil sie nicht daran glaubt, dass individualisierter, motorisierter Individualverkehr eine Zukunft hat. Dann wollten wir auch noch wissen, besitzt ihr ein Auto? Und da haben 35% gesagt, ja, und 65% nein. Es waren übrigens immer so 150 Leute ungefähr, die da mitgemacht haben. Also ungefähr so viele Leute, wie auch diesen Podcast hören.
Bei den Autos, also das fand ich jetzt eigentlich nicht so überraschend. weil also auch so von meiner Erfahrung her sind es eigentlich schon die meisten Studierenden, die kein Auto haben. Ich zähle jetzt zu denen, die eins haben.
Ja, ich dachte, es wären weniger, die ein Auto besitzen, muss ich sagen, noch weniger. Also mehr als ein Drittel finde ich eigentlich auch schon relativ viel. Ich habe kein Auto, bin aber auch schon manchmal bei Leonies Auto mitgefahren. Das ist in manchen Fällen sehr praktisch, gerade wenn man bestimmte Lasten transportieren muss.
Da wäre es jetzt natürlich auch noch interessant zu sehen, wie alt die Leute sind, die da jetzt abgestimmt haben, weil das spielt wahrscheinlich auch nochmal eine ganz maßgebliche Rolle.
Ja, und ich glaube, wir dürfen nicht genau vernachlässigen, dass wir jetzt gerade in der Studi-Tübingen-Blase sind, wo man doch eben sehr gut angebunden sein kann mit Fahrrad, Bus und Bahn. Und deswegen haben wahrscheinlich auch 91% von den Menschen, die abgestimmt haben, gesagt, dass ihnen als zum Stichwort klimafreundliche Mobilität ÖPNV einfällt, öffentlicher Personennahverkehr. Und nur 9% haben gesagt, dass sie da an Elektroautos denken.
Ja, das ist eben auch irgendwo nicht überraschend, weil klar, wenn man kein Auto hat, dann überlegt man sich auch keine Alternative dafür. Oder als Student, wenn man nach Hause fährt, nimmt man eben doch häufig die Bahn. Und ja, erlebt da auch, dass es da immer noch Raum für Verbesserung gibt, auf jeden Fall in diesem Bereich.
In Deutschland gibt es momentan 47 Millionen PKWs und insgesamt 65 Millionen Fahrzeuge. Also da sind jetzt auch noch eben LKWs oder auch Anhänger dabei. Also dann kann man ja eigentlich schon rechnen, dass auf jede erwachsene Person ein Fahrzeug kommt, was ich schon viel finde, wenn man auch bedenkt, dass viele Leute eben gar keins besitzen.
Ich denke, dir wird es sehr ähnlich gehen. Ich kenne auch viele Familien, wo einfach jeder ein Auto hat oder vielleicht auch ein Privatauto und dann noch einen Dienstwagen dazu. Also viele haben eben auch mehrere Fahrzeuge. So erklärt sich die Zahl dann vielleicht.
Und allgemein kann man sagen, dass in den letzten Jahrzehnten ja immense Fortschritte gemacht wurden, was eben die Emissionen angeht von Fahrzeugen, Diesel oder Benzin. Es wird immer mehr eingespart an also Treibstoff und auch an CO2. Aber dieser Effekt, der hebt sich eben selbst auf, weil es einfach immer größere Fahrzeuge gibt und auch immer mehr Verkehr und immer mehr Fahrzeuge. Also das ist dieser Rebound-Effekt, das hört man manchmal so, wenn man eben über Nachhaltigkeit spricht, dass sich ein Einsparungseffekt einfach aufhebt dadurch, dass mehr konsumiert wird.
Genau, und das ist dann eben auch das Problem an der Sache. Denn nach Stromversorgung und Industrie hat der Verkehr den drittgrößten Anteil an den CO2-Emissionen. Und in Deutschland wären das eben so 20%. Und da ist jetzt eben die Frage, wie kann man das minimieren und welche Alternativen kann es dazu geben?
So, jetzt kommen wir aber mal zu unseren Gästen in dieser Runde.
Dieses Mal ist das alles ein bisschen anders als sonst. Wir haben diesmal nur zwei Parteien oder zwei Seiten befragt. Ja, und auch unter ein bisschen anderen Umständen. Darum ist die Aufnahmequalität auch ein bisschen anders als sonst.
Das hast du sehr schön gesagt.
Ja, genau. Ihr werdet es bald hören. Zum einen haben wir mit Sascha Pallenberg gesprochen. Er ist Head of Digital Transformation der Daimler AG. Er war früher Tech-Blogger und er lebt gerade in Taiwan, in Taipei.
Ja, was erklärt, warum wir ihn nicht persönlich getroffen haben, sondern nur via Telefon.
Er ist ein Daimler-Mitarbeiter ohne Auto und sagt von sich selbst, er ist Greta Thunberg-Fan. Seiner Meinung nach sollten sich die Autoindustrie und Fridays for Future an einen Tisch setzen und gemeinsam eine Alternative finden. Dann haben wir mit Jochen Gewicke und Andrea Lulay gesprochen. Die beiden sind aktiv im Verein Pro Regionalstadtbahn. Da habt ihr vielleicht auch schon mal davon gehört, dass es schon seit einigen Jahren im Gespräch, ob es eine Stadtbahn für Tübingen geben soll. Gewicke ist geschäftsführender Vorstand und hat den Verein mitbegründet. Und Lulay wird diese Woche Vorstandsmitglied.
Thematisch möchten wir jetzt erst ein bisschen über die Autoindustrie sprechen, auch am Beispiel Daimler, dann zu Alternativen wie Elektroauto, Fahrräder und auch dem Thema Regionalstadtbahn und ÖPNV überleiten.
Und dann starten wir gleich mal mit dem Thema, das viel in den Medien diskutiert wurde. Denn hat die Autoindustrie die Energiewende verschlafen?
Jochen Gewicke und Andrea Lulay haben uns auf diese Frage nur ein trockenes Ja geantwortet. Aber jetzt wollen wir uns doch mal anhören, was Sascha Pallenberg von Daimler dazu zu sagen hat.
Wir reden ja oft hier von den VWs und BMWs und Daimlers dieser Welt. Ja, aber dann gibt es dann irgendwo in einem von den baden-württembergischen Ingens eine Firma mit 50 Mitarbeitern. Ja, die sind aber Weltmarktführer bei der Produktion eines kleinen bestimmten Teiles. und sind zu 98% von der Automobilindustrie abhängig. Wenn ihr euch dieses Gesamtprodukt Automobilindustrie anschaut, dann hängen aber hinter all diesen Kolleginnen und Kollegen, genauso von den anderen Marken, da hängen auch Familien dran. Und diese Familien unterstützen wiederum andere Familien innerhalb dieser Infrastruktur. Bevor ihr euch gleich abwendet, angewidert, ich möchte nicht dieses Totschlagargument der Arbeitsplätze ins Spiel bringen. Ja, das ist für mich angesichts der Dringlichkeit des Wandels, den wir antreiben müssen, kann es kein Argument sein.
Sascha Pallenberg sagt also, man kann nicht auf einmal die Autoindustrie komplett in den Boden stampfen, indem man sagt, Autos kann es nicht mehr geben, weil die solche CO2-Schleudern sind. Das ist klar, aber er sieht sich auch in der Pflicht und er sagt wörtlich, wir sind Teil des Problems in der Automobilindustrie, aber verdammt nochmal auch Teil der Lösung.
Man kann schon sagen, dass Daimler und auch andere große Autohersteller sich momentan bemühen um ein klimafreundlicheres Image und auch große Ziele teilweise ankündigen. Also Daimler will zum Beispiel bis 2022 seine Fabriken klimaneutral machen. Das heißt, sie wollen bis dahin 70% Ökostrom beziehen und den Rest mit Emissionszertifikaten ausgleichen. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel eben die Grenzwerte der Flotten von Daimler anguckt, dann kann man sich schon fragen, was da eigentlich in den letzten Jahrzehnten so passiert ist. Denn die Unternehmensberatung PA Consulting hat prognostiziert, dass Daimler ab 2021 bis 1 Milliarde Euro an jährlichen Strafzahlungen an die EU zahlen muss. Und das wegen Abgaswerten, die die Grenzwerte der EU übersteigen. Eine Flotte, die ja aus den Neuwagen eines Automobilherstellers besteht, darf im Durchschnitt eben nur 95 Milligramm CO2 pro Auto ausstoßen. Und bei Daimler liegt diese Zahl halt gerade bei 135 Milligramm, wenn mich nicht alles täuscht. Also immens darüber. Und sowas weiß man ja eigentlich, denke ich mir. Also muss man ja schon ein paar Jahre vorher gewusst haben, dass diese Grenzwerte kommen und dass man da darunter sein muss.
Hören wir doch mal, was Sascha Pallenberg wörtlich dazu gesagt hat.
Ich hätte mir gewünscht, dass wir nicht mehr oder weniger, und das global gesehen, bis so auf den letzten Drücker gewartet hätten. Ja? Es gab Pariser Abkommen, es gab Kyoto-Protokolle etc. Es gibt ja diese Klimakonferenzen schon seit Jahrzehnten. Und wir wissen auch, wie sich das entwickelt hat bezüglich der Emission an klimaschädigenden Gasen etc. pp. Ich glaube aber, die Dringlichkeit ist jetzt noch mal bewusster geworden. Und das Pariser Abkommen setzt hier Rahmenbedingungen und die gilt es einzuhalten. Und da sind wir genauso verpflichtet wie jeder andere auch.
Ein Fazit dazu kann also sein, es muss sich was verändern. Das weiß auch Daimler, das weiß auch die Automobilindustrie. Die Frage ist jetzt nur, wie und welche Lösungen kann es da geben?
Eine Möglichkeit, um den CO2-Ausstoß der Flotte zu senken oder um überhaupt Autos eben klimaneutral zu machen, je nachdem, wie man es jetzt definiert, ist natürlich die Elektromobilität, die auch, denke ich jetzt mal, als größte Alternative zum normalen Verbrennungsmotor momentan relativ gehypt wird. Darauf kommen wir vielleicht nochmal zurück. Aber auch oft kritisiert. Für Elektromotoren braucht man ja eben diese Lithium-Ionen-Batterien, die auch viele Rohstoffe benötigen, sowie alle technischen Geräte wie Smartphones und Laptops, die in fragwürdigen Bedingungen menschenunwürdigen Bedingungen auch abgebaut werden. Und was ja auch ein großer Punkt ist immer bei Elektromobilität, ist die Frage, wie lange hält der Akku, wie weit ist die Reichweite? Und was also ich jetzt so gelesen habe an Studien, die kommen alle zu dem Schluss, es macht eigentlich nur Sinn, möglichst leichte und kleine Automobile zu bauen, die elektronisch funktionieren. Und gerade diese großen, riesigen Elektroautos, auf die sich auch so ein bisschen die deutsche Automobilindustrie eingeschossen hat, die sind eigentlich nicht klimafreundlich.
Das Problem ist halt auch, dass die Reichweite dieser Elektroautos bis heute noch nicht ausreicht, um eben den normalen Verbrennungsmotor zu ersetzen.
Jochen Gewicke vom Verein Regionalstadtbahn, der hat sich bereits vor 25 Jahren ein Elektroauto gekauft und nennt sich selbst Elektrofahrer der ersten Stunde. Aber was er uns im Gespräch auch zu der Frage Elektro, ja oder nein, ist das die Zukunft, erzählt hat, das ist Folgendes.
Ich wäre ein Anhänger dessen, dass man technologieoffen agiert, was auch bedeutet, dass das Thema Wasserstoff eine Rolle spielen muss, was wahrscheinlich auch bedeutet, dass der Verbrennungsmotor eine Daseinsberechtigung auch weiterhin hat, wenn man ihn gut genug baut. Also ich glaube, man bräuchte eine Vielfalt von Antriebskonzepten und ich sehe das ein bisschen mit Sorge, dass also auch die Autohersteller, aber auch die Regierung die Elektromobilität so einseitig pushen.
Wie ihr hören könnt, waren wir in einem Café in der Nähe des Bahnhofs, um Jochen Gewicke und Andrea Lulay zu treffen. Wir hoffen, ihr stört euch nicht zu sehr an den Hintergrundgeräuschen.
So viel dazu. Und Sascha Pallenberg ist nach eigener Aussage ebenso Elektrofan und das bis heute. Er sagt, nichts macht mehr Spaß, als ein Elektroauto zu fahren. Und auch er ist offen für Alternativen, sagt aber eben wiederum, dass die Umstellung nicht von heute auf morgen passieren kann.
Ich wehre mich mit aller Leidenschaft und Vehemenz und natürlich auch mit den entsprechenden Fakten, die ich hoffentlich noch rüberbringen konnte, dagegen, dass gesagt wird, jetzt auf einmal macht die Politik Druck und jetzt auf einmal macht ihr was. Es hat eine ganze Menge damit zu tun, nochmal, A, was ist möglich? B, wir sind in Entwicklungszyklen von neuen Plattformen. Und C, wann ist der Markt auch dafür da?
Ich meine, es ist ja auch noch Fakt, dass bis heute Elektroautos eben viel, viel teurer sind als Autos mit Verbrennungsmotoren.
Ja, was man zu den Batterien auch nochmal hinzufügen kann, das habe ich zumindest bei Greenpeace gelesen. Wir verlinken euch unsere Quellen wie immer auch wieder in einem PDF auf unserer Website. Könnt ihr euch angucken. Also Greenpeace schreibt, dass mittlerweile 75% der Materialien in den Batterien recycelt werden, zum Beispiel vor allem Nickel und Kobalt. Und die gehen auch davon aus, dass man diese Recyclingquote noch deutlich erhöhen könnte. Was eigentlich, finde ich, ein sehr positives Zeichen ist, weil das bedeutet, dass man ja doch nicht unendlich viel Rohstoffe abbauen muss, sondern im besten Fall vielleicht irgendwann sogar genug abgebaut hätte oder ja, man einfach einen sehr hohen Wiederverwertungswert hat.
Noch eine weitere Alternative, auf die wir jetzt nicht weiter eingegangen sind oder unsere Interviewpartner, ist Wasserstoff. Dazu muss man allerdings sagen, dass es noch nicht auf dem Stand, dass man sagen könnte, das kann jetzt schon alles ersetzen. Bei Wasserstoff ist halt das Problem, dass es auch gefährlich sein kann, es ist hochexplosiv und es gibt einfach noch viel zu wenig Tankstellen dafür. Also auf dem Dorf hat man damit sowieso keine Chance und selbst in Städten ist es bisher nur sehr, sehr selektiv und ist deswegen bisher noch keine sehr nennenswerte Alternative geworden.
Ich glaube, es gibt ja auch fast keine Wasserstoffautos zu kaufen momentan. Also da steckt noch viel in den Kinderschuhen, was eben ja Alternativen zum Verbrennungsmotor angeht, wenn man trotzdem ein Auto behalten möchte. Jetzt bewegen wir uns mal weg vom Auto und vom motorisierten Individualverkehr hin zum nicht motorisierten und zwar zu den Fahrrädern.
Genau, das ist ja gerade in Tübingen ein heißes Thema. Ja, ich würde sagen, viele Studierende kommen mit dem Fahrrad, wenn nicht die meisten. Und hier würde es sich ja eigentlich lohnen, die Fahrradwege mal richtig auszubauen.
An dieser Stelle möchte ich eine neue Kategorie einführen, habe ich mir schon überlegt. Und zwar, also Leonie ist schon vorgewarnt, die Ich-Grüße-Kategorie. Weil wir sind hier zwar nicht im Radio, aber im Podcast und mein Traum war es schon immer eigentlich mal, Leute zu grüßen.
Deine Oma vielleicht?
Ja, es passt nicht so thematisch. Ich möchte Jonas grüßen, meinen alten Schulfreund, der einem bei jeder möglichen Gelegenheit oder auch ja unpassenden Gelegenheit immer wieder erzählt, wie toll Bike2Go ist. Jetzt mache ich ja auch noch Schleichwerbung. Aber es ist echt super witzig. Man fängt ein Gespräch mit ihm an und kommt dann irgendwie auf dem Ort zu sprechen, wo man sich treffen möchte und dann kommt sofort wie sowas wie, ach, ist gar kein Problem, ich kann da einfach mit einem Bike2Go hinfahren. Du, ich schnapp mir mein Bike2Go und ich bin gleich da. Ja, ich bin hier flexibel, wann ich weg muss, ich fahre einfach mit dem Bike2Go.
Ja, das ist ja eigentlich wie diese Citybikes, also genau, gibt's ja, glaube ich, auch in den meisten. Citybike. Ja, gibt's eigentlich auch in den meisten Städten mittlerweile. In Tübingen ist es, ich weiß gar nicht, ob es hier gibt.
Nee, ich glaube, in Tübingen haben alle ihr eigenes Fahrrad.
Ja, genau, und hier gibt's auch so viele Fahrradflohmärkte, wenn man eins möchte, hat man immer die Gelegenheit. Genau. Da fragt man sich jetzt natürlich, wenn Tübingen so eine Fahrradstadt ist, warum braucht es denn da überhaupt noch eine Regionalstadtbahn? Alle sind ja mit dem Fahrrad unterwegs. Darauf hat Andrea Lulay folgende Antwort.
Die Regionalstadtbahn soll für alle Menschen eben da sein und das hat auch einen sozialen Aspekt, dass ich eben auch Menschen mitnehmen kann, die alleine nicht mobil sind, die entweder auf irgendwelche Hilfsmittel, auf Barrierefreiheit oder überhaupt darauf angewiesen sind, eben nicht mit einem Zweirad zu fahren. Ja. Wir sehen es ja, dass die Bevölkerung immer älter wird. Wir haben aber auch viele Familien. Wir haben die Notwendigkeit, mehrere Personen gleichzeitig zu transportieren. Wir haben die Notwendigkeit, Gepäck zu transportieren. Und in einem gewissen Umfang kann ich das auf dem Fahrrad tun, aber habe dann natürlich meine Einschränkungen. Und gerade wenn ich dieses Thema Barrierefreiheit mir genauer angucke, dann sehe ich, dass das natürlich unheimlich viel Freiheit vermittelt. Ja? Es vermittelt denen Freiheit, die sonst in der Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind. Dieses autonome sich von A nach B bewegen können, ohne Auto, trotzdem autonom sein, mir nicht eine Fahrgemeinschaft, einen Begleiter oder Hilfe organisieren zu müssen, das halte ich für einen ganz großen Vorteil.
Also nicht jeder kann Fahrrad fahren, selbst wenn man möchte. Und ich verstehe das Argument total, also weil ich glaube halt zum Beispiel auch als Familie mit Kleinkindern ist es halt manchmal einfacher, in einen Bus oder eine Bahn zu steigen.
Und als Student vergisst man es vielleicht auch, dass es eben manchmal in verschiedenen Lebenssituationen so sein kann, dass man nicht mit dem Fahrrad fahren kann, weil man körperlich eingeschränkt ist. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, den sie da anspricht.
Genau. Und es gibt natürlich Distanzen, da fahren halt auch viele Leute nicht mehr Fahrrad. Kann ich persönlich verstehen, weil es einfach zu lange dauert. Ja. Jochen Gewicke vom Verein Pro Regionalstadtbahn sieht das ähnlich und er meint, man muss eben den Autofahrern, damit sie auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen, wirklich ein attraktives Angebot machen. Sonst passiert das nicht.
Der Punkt ist, wenn wir Autofahrer dazu verführen wollen, endlich mal den ÖPNV zu nutzen, dann machen die das erst, wenn es wirklich bequem, komfortabel, zuverlässig und pünktlich stattfindet. Vorher steigen die nicht um, sondern die bleiben in ihren Autos hocken und machen ihre Wege mit dem Auto.
Was ist denn das Problem mit ÖPNV? Ich glaube, auf diese Frage kann fast jeder eine Antwort geben. Ich glaube, jeder ist schon mal irgendwo gestrandet, weil Züge ausgefallen sind, weil es Schienenersatzverkehr gab, der total überfüllt war und man dann wiederum auf den nächsten Bus oder ja die nächste Gelegenheit warten musste. Darum, was ist da jetzt die Lösung? Müsste man das nicht viel mehr ausbauen? Ja, vielleicht schon, aber die Leute von ProRegio, regional.
Ich glaube, man kann auch sagen ProRegio.
ProRegio, ja. Die Mitglieder von ProRegio haben sich gedacht, warum nicht eine Stadtbahn bauen?
Genau, aber nicht einfach nur irgendeine Stadtbahn. So, jetzt muss ich dieses Konzept mal erklären, weil es eben für alle, vor allem für alle Menschen, die in Tübingen leben, aber auch im gesamten Landkreisen Reutlingen, Tübingen und Zollernalb eigentlich voll die wichtige Frage ist, die man informiert sein sollte. Und zwar ist diese Regionalstadtbahn nämlich zwei in einem, nämlich einmal eine Regionalbahn und einmal eine Stadtbahn. Dafür werden die existierenden Bahnstrecken in den Landkreisen Reutlingen, Tübingen, Zollernalb genutzt, aber das soll eben passieren mit einer Bahn, die diese Strecken auch verlassen kann und dann auf Straßenbahngleisen in der Innenstadt also von Reutlingen, Tübingen und auch von Albstadt einfach weiterfahren kann, sodass man, wenn man jetzt eben zum Beispiel von Albstadt nach Tübingen fährt und zu den Kliniken muss, nicht umsteigen muss in Tübingen am Hauptbahnhof in Bus, sondern dass man einfach durchfahren kann. Und das ist laut Jochen Gewicke eben dieses attraktive Angebot, was man Autofahrern machen kann, damit sie tatsächlich umsteigen, weil sie nicht mehr umsteigen müssen.
Damit werben sie eben, dass das die großen Vorteile sind. Man muss nicht umsteigen, es ist barrierefrei und es ist elektroangetrieben, also würde es eben auch noch Emissionen einsparen.
Zu der Klimaschutzwirkung sagt Gewicke auch Folgendes.
Nach Einführung der Regionalstadtbahn innerhalb von wenigen Jahren hat sich der Zuspruch auf dieser Strecke etwa vervierfacht. woran man sieht, dass viele Leute ihr Auto stehen gelassen haben und viele Pendler umgestiegen sind auf die Bahn. Und das ist schon die Antwort auf Ihre Klimaschutzfrage. Wenn Sie viele Leute in einem großen, wir sagen Fachsprechgefäß, also in einem großen Fahrzeug transportieren, 200 Leute, 400 Leute in einer Regionalstadtbahn statt 100 in einem Bus oder statt einer im Auto, sparen Sie natürlich im Verhältnis unglaublich viel Energie, um die einzelne Person von A nach B zu bringen. Der zweite Punkt ist, dass die Regionalstadtbahn elektrisch betrieben wird und lokal emissionsfrei fährt. Und das Ziel ist auch, und das ist erreichbar und auch schnell erreichbar, dass der Strom auch regenerativ erzeugt wird, sodass das dann tatsächlich einfach einen großen Klimaeffekt auch hat.
Genau, dazu gibt es keine konkreten Zahlen, aber ja, wie gesagt, man kann sich wahrscheinlich denken, dass wenn dort dann mehrere hundert Leute pro Tag, die sonst mit dem Auto nach Tübingen fahren würden, stattdessen diese Regionalstadtbahn nehmen, gerade eben die Pendler. Ja, Jochen Giebicke hat auch nochmal betont, Tübingen ist keine Insel im Bodensee, sondern wir haben halt ein enormes Einzugsgebiet hier und gerade für diese Leute wollen sie eben diese Regionalstadtbahn, damit die nicht mehr mit dem Auto in die Stadt fahren müssen. Alternative wäre natürlich vielleicht mehr Elektrobusse. Wir haben ja auch schon Elektrobusse in Tübingen und Hybridbusse. Da ist eben dieser Nachteil mit dem Umsteigen. Andererseits können die natürlich auch noch in anderen Strecken fahren. Andererseits muss man ja auch sagen, dass es ja dann weiterhin auch Busse geben wird. Sollte die Regionalstadtbahn kommen, es ist noch nicht entschieden, dann fährt sie eben ja auch nur auf dieser einen Innenstadtstrecke und in alle anderen Richtungen fahren dann weiterhin Busse. Und wer sich dazu mehr informieren möchte, der kann das tun auf der Seite der Stadt, auf der Seite von dem Verein. Wir können hier jetzt wirklich nur ganz begrenzt dieses Thema ansprechen, muss ich nochmal sagen. Das ist ein unglaublich komplexes Thema, aber sehr, sehr spannend meiner Meinung nach.
Faktisch sieht es aber auch so aus, dass der Bürgerentscheid erst 2021 erfolgen wird. Und selbst dann, wenn es dann dazu kommen sollte, braucht es ja immer noch einige Jahre, bis das dann der Fall sein sollte. Also genau. In der Zwischenzeit muss man sich was anderes überlegen.
Genau. Was man sich auch überlegen muss, falls diese Regionalstadtbahn kommt, ob dann noch Autos auf der Mühlstraße zum Beispiel und über die Neckarbrücke fahren können oder nicht. Anscheinend gibt es sozusagen beide Möglichkeiten, dass man die Autos dann verbannt oder dass sie weiterhin dort fahren. Ich denke, entspannter wäre der Verkehr natürlich dann ohne Autos, wenn man eben auch noch Fahrradfahrer da hat.
Allerdings muss man dabei ja auch bedenken, viele der Autofahrer, die täglich durch Tübingen oder durch andere Städte fahren, haben auch nicht unbedingt eine Wahl, weil sie eben auf dem Land wohnen oder ja an Orten, die einfach schlecht angebunden sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Da werden wir auch wieder bei der Führerscheinfrage. Manchmal kann man es sich einfach nicht aussuchen, weil man ja die einzige Möglichkeit auf autonome Mobilität hat und das ist eben das Auto. Und da ist Wahlfreiheit eben oft nicht gegeben. Das sieht auch Sascha Pallenberg und sagt auch, er ist eigentlich Fan von öffentlichen Verkehrsmitteln, denn da wird Zeit geschenkt.
Sagen wir mal Berlin oder so, oder hier, wo ich in Taipei wohne. Da ist es ehrlich gesagt nahezu irrsinnig, mit dem Auto von A nach B zu fahren. Du bist mit öffentlichen Verkehrsmitteln viel, viel schneller unterwegs, günstiger. Und du hast auch noch Zeit. Mir wird ja Lebenszeit geschenkt. Ich muss ja selber nicht fahren und kann in der Zeit Dinge erledigen, was ich grandios finde. Und deswegen ist es wichtig, dass die Zukunft der Mobilität nicht dadurch definiert wird, was man fährt, sondern wo man wohnt. Ja, wenn du irgendwo auf dem platten Land lebst, dann ist das Auto für dich die einzige Möglichkeit, von A nach B zu kommen.
Ich glaube, Pallenberg macht da einen ganz wichtigen Punkt. Und ich finde es auch spannend, dass er Autonomie eben als so ein hohes Gut ansieht. Und das deckt sich auch mit Andrea Luleis Meinung.
Das verstehe ich auch unter Autonomie. Die Freiheit zu haben, selbstbestimmt zu fahren, wann ich will und wohin ich will und wie weit ich will und mit welchem Verkehrsmittel auch. Ja.
Ich glaube, das Problem, was wir eben heutzutage oft haben, ist, dass viele Leute auf dem Land nicht die Wahl haben, welches Verkehrsmittel sie nehmen und auch eben sozusagen nur Autonomie erleben können, wenn sie ein Auto haben. Und zwar am besten eins pro Person, so ungefähr. Und dieser Drang nach Autonomie, ich glaube, das ist halt was wir alle im 21. Jahrhundert als Grundbedürfnis ansehen, davon, wie wir irgendwie leben wollen. und wo man ja auch sieht, dass sich da Pallenbergs Verständnis und Luleis Verständnis und vielleicht auch unser Verständnis, dass wir irgendwie ja, Möglichkeiten haben wollen, von A nach B zu kommen, ohne stundenlange Wartezeiten oder so, dass wir das einfach ja, als grundlegend ansehen. Auch manchmal so ein schöner Satz. Was bedeutet das jetzt aber für die Zukunft der Automobilindustrie, sage ich jetzt mal. Leonie, was würdest du sagen?
Genau, also ja, die Frage ist jetzt halt, wie geht es weiter? Ja, ich denke, da ist auf jeden Fall die Industrie am Zug. Und das findet auch Sascha Pallenberg. Er sieht da schon, dass da eine Verantwortung besteht. Und er glaubt auch, dass Nachhaltigkeit in der Zukunft eine sehr große Rolle spielen wird.
Und ich denke, entsprechende Rahmenbedingungen wurden geschaffen, nicht nur durch das Pariser Abkommen, aber auch durch die neuen Emissionsgrenzen. Ganz klar ist hier auch Industrie in der Pflicht. Und ich glaube, dass wir dieser Pflicht gerecht werden. Weil eins bitte dürft ihr nicht unterschätzen. Ich glaube, dass Nachhaltigkeit, nachhaltige Produktionsketten, nachhaltige Produkte das stärkste Verkaufsargument der Zukunft überhaupt sein werden. Und alleine von unternehmerischen Gesichtspunkt her ist es wichtig, dass man hier ganz klar vorweggeht und sagt, das und das und das haben wir vor und ich glaube, das haben wir getan.
Also wie man hört, Sascha Pallenberg ist eigentlich recht positiv, was die Zukunft angeht und glaubt, dass ja, die Autoindustrie da auch ihren Teil dazu beitragen wird. Ich denke, das Problem mit ja, nachhaltigen Autos, ob es jetzt Elektro sind oder ja, welche Alternative auch immer, ist halt immer noch irgendwo der Preis. Und nachhaltige Mobilität sollte eben, wenn sie erfolgreich sein möchte, nicht nur Zeit einsparen, sondern auch Geld einsparen. Und ich glaube, das ist gerade noch so ein bisschen das Problem daran.
Ja, ob die Nachhaltigkeit auch immer für das Auto als eben individuelles Verkehrsmittel sprechen wird, selbst bei ja, emissionsfreiem Fortbewegen, weiß man nicht genau. Gehwegke ist da sehr skeptisch.
Aber ich glaube, die Rolle des Autos wird massiv zurückgehen. Und zwar nicht, weil die Leute das freiwillig machen, sondern weil die Politik das Auto zurückdrängen wird. Das glaube ich.
In Tübingen werden wir mehrere Linien der Regionalstadtbahn haben, die mit den passenden Gefäßen den Menschen autonome Mobilität ermöglichen. Wir werden wahrscheinlich weniger Autos haben, mehr Fahrräder. Von fliegenden Untertassen träume ich nicht.
Bei den fliegenden Untertassen, die Andrea Lulay da gerade erwähnt hat, da muss ich immer an dieses Flugtaxi von Dorothea Wehr denken.
Ja.
Der ja, Digitalministerin aus der CSU.
Das genau. Ist sie doch, oder? Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig.
Flugtaxis haben wir jetzt weggelassen, weil wir sie für irrelevant halten, glaube ich. Kann ich jetzt einfach mal so.
Ja, ich glaube, auch in der näheren Zukunft wird das keine große Rolle in der Mobilität in Deutschland spielen.
Genau. Was sich aber jede Region und jede Stadt wahrscheinlich auch schon überlegen sollte, ist, wie wollen wir Verkehr in 20, 30, 50 Jahren gestalten? Was muss sich dazu verändern? Andrea Lulay sagt dazu auch nochmal, finde ich, ein ganz gutes Fazit.
Manche dachten früher, so Tübingen ist so eine Art Puppenhaus, in dem man wohnt. Und so langsam setzt sich aber die Erkenntnis durch, dass auch hier eine Entwicklung stattfindet und auch stattfinden muss. Ja? Dass, wenn man will, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind, dann muss man sich trotzdem verändern. Und dazu, denke ich, gehört ein modernes öffentliches Verkehrsmittel.
Wenn man will, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind, dann muss man sich trotzdem verändern.
Ja, das klingt auf jeden Fall gut und ist ein schönes abschließendes Fazit.
Ja. Jetzt kommen wir aber auch nochmal kurz zu unserem Fazit.
Genau, was lernen wir daraus, Clara?
Okay, also erster Punkt, den man, glaube ich, auch in unserer Generation sieht, wo uns auch ganz viele Leute, mit denen wir über dieses Thema geredet haben, immer wieder darauf angesprochen haben, ist dieses, dass, glaube ich, das Auto als Statussymbol extrem an Wert verloren hat und auch als Identitätsfaktor. Leonie, du hast ein Auto, würdest du sagen, also so was ändert sich an deiner Identität, wenn du es jetzt nicht mehr hättest?
Ja, also ich habe mir meinen kleinen Toyota Aygo, einen Zweitürer, habe ich mir nur aus Prestigegründen gekauft natürlich. Ja, also klar, ich denke für die meisten ist ein Auto halt nur Mittel zum Zweck.
Vielleicht kannst du ja nochmal sagen, warum du dir deinen kleinen Toyota gekauft hast.
Genau, also bei mir war es auch aus der Not heraus. Ich Habe das, glaube ich, schon mal in unserer ersten Folge so anklingen lassen. Ich habe mal in Kirchentellingsfurt gewohnt. Das ist ein, ja, es ist,
ein
ist schon
Kaff
ein Dorf.
In der Nähe von Tübingen.
Ja, ich wollte es jetzt nicht so negativ ausdrücken, aber ja, ein Kaff in der Nähe von Tübingen. Und da fährt schon der Zug hin. Aber es ist immer ein bisschen schwierig gewesen, weil man da auch noch mit dem Bus auf den Berg hochfahren muss. Die Busse fahren abends bis 8:30, am Wochenende gar nicht. War nicht so schön. Und darum habe ich mir dann nach dem ersten Semester ein Auto zugelegt. Beziehungsweise meine Eltern waren so lieb, es mir zuzulegen. Das, ja, hat schon alles extrem erleichtert. Und auch wenn ich versuche, so CO2-neutral zu sein in meinem Alltag, sehe ich halt trotzdem, dass das Auto immer noch notwendig ist. Und auch wenn ich zu Hause bin, ist es halt so. Und ja, sich da einzuschränken, nee, das was mache ich jetzt nicht auf.
Ja, sich da einzuschränken würde bedeuten, Autonomie zu verlieren. Und zwar ganz maßgeblich, oder?
Genau, sich einzuschränken würde heißen, abends zu Hause zu versauern, sage ich jetzt mal.
Das ist, glaube ich, ein großes Stadt-Land-Gefälle. Und ich glaube wirklich, dass das Entscheidende ist, dass wir eben Lösungen finden, die für beides funktionieren und für den Raum dazwischen auch eben, dass es vielleicht auf dem Land auch intelligente Lösungen gibt mit Carsharing und so Shuttle-Diensten und sowas und kleinen klimaneutralen Elektroautos oder so.
Genau, und das eben auch flächendeckend.
Und in der Stadt eben viel Platz für Fahrräder, viel Platz für Straßenbahnen und Busse.
Es wird wahrscheinlich jetzt nicht die eine perfekte Lösung geben. Da muss man ja auch immer individuell schauen, was in welcher Stadt möglich ist oder in welcher Region. Ja, aber dass es da eben Möglichkeiten geben wird, mit denen alle zufrieden sind. Was man da vielleicht auch nochmal anmerken sollte, auch nochmal in Bezug auf SUVs, wie wir es schon am Anfang angesprochen hatten, beide Seiten waren davon überzeugt, dass ein SUV-Verbot nichts bringt. Und dass anstatt etwas zu verbieten, dass man dann lieber Möglichkeiten bringt, auf die man freiwillig und gerne umsteigt, die einem Zeit ersparen oder Geld sparen oder irgendwie eben bequemer sind und besser in den eigenen Alltag reinpassen.
Ich glaube, da kommt man nicht weit. Ich glaube, da schürt man ganz viel Hass. Und ich glaube, man kann mit strengeren allgemeinen Richtlinien und guten Alternativen viel mehr bewirken. Jetzt noch ganz kurze Anmerkungen zum Schluss. Wir sind jetzt auch auf Pocket Cast erhältlich, oder sozusagen hörbar.
Kostenlos,
neutral und unabhängig, genau. Aber mit Meinung. Und noch viel besser, wir sind auch auf Apple Podcast. Juhu!
Juhu, ja. Ich habe kein iPhone. Für mich ändert sich nichts.
Nächste Folge können wir über Apple machen. Also, für alle die kein Spotify haben, aber halt zum Beispiel eben Apple-Nutzer sind, die können uns jetzt auch auf Apple Podcast hören.
Genau, sagt es weiter, euren iPhone-besitzenden Freunden.
Genau. Und wenn ihr euch jetzt für das Thema klimafreundliche Mobilität auch in Bezug auf klimafreundlich Fliegen interessiert, dann habe ich noch einen ganz uneigennützigen Lesetipp für euch, denn in der neuen Kupferblau-Ausgabe, die am 27. Januar erscheint und verteilt wird, da habe ich auch einen Artikel geschrieben zu dem Thema CO2-Kompensation bei Flugreisen, Stichwort Atmosphäre und Unternehmen dieser Art. Also wenn euch das interessiert, dann schaut da mal rein und gebt auch gerne Feedback, was ihr dazu so denkt.
Hashtag Werbung. Und wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch gleich auf unsere Social-Media-Kanäle verweisen. Wir sind nämlich auf Instagram, da heißen wir kupferblau-redaktion und auf Facebook Kupferblau Campus Magazin Tübingen. Oder schreibt uns eine Mail an Gesprächsstoff mit AE at kupferblau.de.
Ja.
Ja.
Von mir
ja.
Hast du noch zu sagen, auf Wirsing oder vielleicht auch meine aktuelle Lieblingsalternative San Francisco.
Hast du auch was Schönes für mich?
Hasta la pasta.
Okay, das gefällt mir. Hasta la pasta.
Ich könnte auch anbieten. Was kann ich denn noch anbieten?
Komm schon, Clara.